irgendwann mal ging es so weit, dass er sogar auffällig laut gefurzt hat.
Das ist wirklich die absurdeste Form von Manipulation, die ich je gehört habe.
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 11.
Manipulations.
Manipulations.
Verarschst du mich?
Ja.
Ich habe es geübt seit letzter Folge. Ich kann es jetzt. Manipulations.
Ich hatte das doch mit dem anderen Wort. Neuropsychology.
Ja.
Hey, jetzt kann ich's. Beim ersten Mal musste ich es ungefähr 40 Mal wiederholen.
Aber ich habe dich nicht dazu gezwungen. Das klingt, musste ich es 40 Mal wiederholen? Das klingt so, als hätte ich gesagt, nein.
Ich möchte das.
Nein.
Durch dich habe ich jetzt wirklich Ehrgeiz, Dinge besser auszusprechen. Und weil wir auch einen Podcast haben und die Leute einem schon sagen, hey, du sprichst es komisch aus.
Das ist eine Sache. Und ich glaube auch wirklich, wenn man sich privat unterhält, zum Beispiel bei dem Wort Neuropsychology, wenn man das ausspricht, da ist ja ein P mit drin. Und es ist weit verbreitet in Deutschland, dass die Leute so das P mitsprechen. Psychology oder Psycho. In privaten Gesprächen würde mir nie einfallen, das zu korrigieren. Dann bin ich sofort.
Aber hast du schon oft bei mir, ne? Also.
Was? Echt?
Ja, natürlich hast du schon öfter gesagt, Iris, das P, das spricht man nicht mit.
Nee, weißt du, was ich bei dir mache? Ich lasse es so 10-mal durchgehen, dann sage ich, hey, wenn wir uns mal mit Kunden unterhalten, ja, dann musst genau. Du darauf achten, dass du. Ich priorisiere. Mir ist wichtiger, dass ich nicht wie so ein penibler Sprachklugscheißer klinge, als dass andere Menschen alles 100% korrekt aussprechen.
Mir ist es so egal, wer was ausspricht. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist China.
Aha, ja, aber dann kannst du es doch fühlen. Guck mal, da hast du eine Aversion gegen eine süddeutsche Aussprache.
Aber das hat was mit dem K. Ich mag das nicht. Ich höre das nicht gerne. Das ist sowas wie Schmatzgeräusche, finde ich.
Egal in welchem Wort.
Ja, jetzt China ist schon besonders. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also eigentlich ist es mir auch egal, wer was wie ausspricht. Wirklich komplett egal.
Wirklich komplett egal. Weißt du, wie ich eigentlich die Folge anfangen wollte?
Hm?
Ein schöner Land in dieser Zeit. So wollte ich eigentlich anfangen.
Und meine Farbe.
Oh, was ist das für ein Spot?
Ich schätze mal, der Spot wird was Sechsstelliges gekostet haben. Ich habe auch versucht, aus Werberkreisen irgendwelche Insider rauszubekommen. Alle halten sich sehr bedeckt.
Also ich meine, wir können ja relativ befreit darüber sprechen, weil wer unsere vorherigen Folgen gehört hat, weiß, wir haben große Probleme mit anderen Parteien und deren Vertretern.
Wir haben große Probleme mit allen Parteien.
Mit allen gerade, tatsächlich, ja. Also das ist hier kein einseitiges Bashing gerade, aber wenn ihr den Spot der Grünen gesehen haben solltet, herzlichen Glückwunsch, dass ihr das überstanden habt.
Aber weißt du, was wir machen können, Matthias?
Ja.
Wir sind doch die Zielgruppe von diesen Wahlwerbespots.
Ja, aber nicht von dem.
Hör zu. Doch, wir sind sie. Wir wissen nicht, was wir wählen sollen. Also wir müssen jetzt überzeugt werden. Dafür gibt's Werbeplakate und diese Wahlwerbespots. Was hat dieser Spot von den Grünen in dir ausgelöst? Lass doch eine kleine Marfo machen hier.
Okay, als allererstes einen Ärger, dass ich eben nicht die Zielgruppe bin, sondern die Zielgruppe, die sie mit diesem Kindergartenlied ansprechen, ist noch nicht im wahlfähigen Alter und wird es auch in den nächsten 12 bis 15 Jahren noch nicht sein. Oder ist schon in einem so fortgeschrittenen Alter, dass sie nicht mehr alleine zur Wahlurne können.
Soll ich ganz ehrlich sagen, was ich gesehen habe? Ich möchte nicht die Grünen jetzt bashen oder so, ne?
Ja.
Aber ich habe den Spot gesehen und habe mir gedacht, oh Scheiße. Den Leuten ging es echt nicht gut in der Krise. Und ich sehe es jedem Einzelnen in dem Spot an.
Oh,
und die haben alle keine Kraft mehr. Wir sehen uns jetzt alle nach einer heilen, schönen Welt. Aber mein Problem ist, und ich weiß jetzt nicht, ob hier meine slawische Mentalität mit reinkommt, ich will Power, ich will Stärke, ich will jemand, der jetzt richtig Drive hat und sagt, ich verändere hier jetzt was.
So einen kleinen Hitler, den können wir schon wieder brauchen.
Matthias! Kannst du jetzt?
Nein, das muss ich aber kurz mit einer Anekdote begleiten. Ein lieber Freund von mir, der Erjan, der hat eine Buchbinder-Ausbildung gemacht und der hat gesagt, dass er immer, da waren zwei alte Frauen mit ihm in dieser Ausbildung und die eine, die hat wohl jeden Tag in der Mittagspause in Franken, irgendwo bei Nürnberg, hat immer gesagt, so einen kleinen Hitler, den können wir schon wieder brauchen.
Das, was?
Ja. Daran hat mich das gerade erinnert, deine kleine Sehnsucht nach jemandem, der mal wieder hier.
Der mal wieder mit Stärke durch. Matthias! Nein, so meine ich das überhaupt nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du willst doch irgendwie Leute haben, die Bock haben.
Ja.
Und die sagen, ich habe doch Ahnung
mit
davon.
Mit Leidenschaft!
Matthias! Nein, ich bin doch eher in so einer Start-up-Bubble. Ich wohne in Berlin.
Ja.
Fast schon in Mitte. Unser Büro ist in Berlin-Mitte. Was denkst du, was ich für eine Zielgruppe bin? Ich bin auch, also jetzt mal ganz
eigentlich
ehrlich.
Eigentlich eine grüne Zielgruppe. Eigentlich.
Nee.
Doch, nee. Zielgruppe schon.
Ja, theoretisch ja, dass ich die auch wählen würde. Aber ich bin dann so für diesen verrückten, anderen, neuen Scheiß. Also jetzt zum Beispiel.
Also Volt mal ausprobieren.
Keine Ahnung. Vielleicht sind die ja. Ich muss mir das erstmal angucken. Weil
die haben auf jeden Fall einen solideren Spot.
Die haben einen solideren Spot, aber ich habe tierisch Schiss, mich jetzt öffentlich für Volt auszusprechen und dann ist das wieder irgendeine komische Kacke, von der ich nichts mitbekommen habe.
Gebe ich dir komplett recht, weil genug mit denen befasst habe ich mich auch noch nicht, um jetzt hier mich für die auszusprechen.
Viele sagen, dass es super interessant ist. So.
Und diese vielen, die das sagen, das sind jetzt auch keine Querdenker oder wer ist das, der das sagt?
Darf ich das sagen hier? Also ich sag mal, ein Politberater.
Aha, ja. Ich weiß, wie du
mit dem ich mich mal getroffen habe und der alle Parteien sehr gut und auch persönlich kennt.
Okay, also auf jeden Fall vertrauenswürdige Leute.
So.
Gut, okay. Lassen wir es mal dabei stehen, oder? Sonst verfangen wir uns.
Kommt noch ein Thema dazu. Wahlplakate. Komm, lass die nächste Marfo machen, ja? Was hast du zu diesen Wahlplakaten, die wir jeden Tag gerade sehen?
Iris, das ist ganz schwierig, wenn du mich das fragst, weil ich muss das parteiunabhängig beantworten. Ich verstehe nicht die Notwendigkeit von Wahlplakaten. Ich verstehe sie nicht. Wir kennen alle die Parteien, die da beworben werden auf den Plakaten. Warum Plakate? Plakate haben die Funktion, dir etwas in Erinnerung zu rufen, was du ansonsten vergessen könntest.
Aber genauso stelle ich mir das vor.
Ach, dass du in der Wahlkabine stehst und den Zettel da liegen hast und Kreuzchen machen sollst und ich frage, Mist, was war jetzt nochmal dieses SPD? Was ist das denn nochmal? Kenne ich gar nicht. Hätten die mal Plakate aufgehängt, dann könnte ich mich erinnern. Im Ernst?
Ja, das kann ich mir genauso vorstellen. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, die SPD-Plakate mit Scholz, die finde ich
die
ganz
gefallen
gut.
Gefallen dir, ich weiß, ja.
Aber nicht, weil ich sie inhaltlich gut finde, sondern weil sie einfach von der Art Direction, sind sie gut gemacht. Die fallen sofort auf, wenn du mit dem Auto vorbeifährst, du guckst es dir sofort an, weil du halt das Rote, die Signalfarbe hast. Dann haben sie es mit dem Weitwinkel fotografiert, was ich auch nicht schlecht finde. Dadurch wirken die Hände von Olaf Scholz extrem groß.
Damit er nicht wie Trump rüberkommt.
Sondern wie ein Macher. Ne? So der SPD, der arbeitet mit seinen Händen. Der hat sehr große Hände. Ja. So, ne? Das sagen wir die Plakate. Große Hände und
mit dem,
so ein
Gesicht. Schön. Einmal vollflächig mit diesen Händen über so einen Skandal wie bei Wirecard oder so. beide Hände einmal drauflegen, schweigen, nichts kommt raus.
Genau.
So, Schluss mit Bashing. Iris, du siehst verdammt gut aus heute. Du siehst unglaublich schön aus.
Fangen wir schon mit Manipulation an, oder?
Dass du das sofort checkst?
Ja, natürlich.
Ja, ich habe im Vorfeld eine Story auf Instagram gemacht. Ich habe gesagt, wir machen die nächste Folge über Manipulation. Und ich würde gern in der Folge Iris manipulieren. Habt ihr Vorschläge? Und diese Vorschläge habe ich mir notiert. Und die gehe ich jetzt heute in der Folge auch so ein bisschen durch. Check 1 habe ich schon mal. Ich soll dir sagen, dass du unglaublich schön aussiehst.
Aber ich finde mich heute auch gut.
Ja, aber du hast sofort auch gecheckt, dass ich dich manipuliere.
Ja.
Aber es ist ja nichtsdestotrotz wahr.
Vielen Dank.
Bitte gerne. Erstmal sagen, dass es Manipulation war, dann bedanken. Ja.
Ja, genau.
Ein weiterer Vorschlag war auch noch, dass du massiert werden sollst.
Ich merke, wir haben eine extrem gute Community.
Die sehr auf deiner Seite ist. Mhm. Weil ich glaube, während und nachdem ich dich massiere, werde ich mich fragen, inwiefern dich das jetzt manipuliert hat. Oder ob nicht ich derjenige bin, der hier manipuliert wurde.
Ja, das finde ich ganz gut.
Nachher hast du das selber mit einem Fake-Account mir geschrieben. Das soll massiert werden. Ich habe noch einen Auftrag, dich zu etwas zu manipulieren. Und ich kenne dich so gut, dass ich weiß, dass der erfolgreichste Weg, dich dahin zu bringen, einfach mit offenen Karten spielen ist.
Okay.
In diesem Fall. Weil es was ist, was du normalerweise nie tun würdest. Singen. Das würdest du nie öffentlich tun.
Ey, seit gestern mit dem grünen Wahlspot für mich kein Problem.
Das ist nämlich mein Plan. Ich wollte dir vorschlagen, dass wir den zusammen singen.
Ja, lass machen.
Okay, abwechselnd, ja?
Okay.
Fang du an.
Ein schönes Land in dieser Zeit.
Es regt sich auf, Frucht weit und breit.
Auf neuen Wegen bleib nicht stehen.
In dieser Zeit. Wollen wir es komplett durchziehen?
Ich glaube, wir verlieren alle.
Das glaube ich aber auch, ja.
Außerdem gibt es jetzt so viele Memes und so weiter. Wir hören jetzt auf, Matthias.
Du hast recht.
Lass mit einem neuen Thema anfangen.
Absolut. Ich kann sowieso einen Check hinter meinen Auftrag machen. Ich habe es geschafft, dich dazu manipulieren, dass du singst.
Vielen Dank.
Iris, haben wir wieder eine Frage, die uns ins Thema schubst, wie letzte
Woche? Ja.
So, hallo ihr beiden. Erstmal liebe Grüße. Ich hoffe, es geht euch heute gut. Und ich bin der Fabian aus Hamm und ich habe auch eine Frage bezüglich der letzten Folge von eurem Podcast, den ich mir gerade angehört habe. Da hatte Iris ja so ein bisschen davon gesprochen, dass sie von ihrem Professor so weitestgehend, wie er das konnte, manipuliert wurde. Und das ist ja irgendwo was Negatives, wie ich finde, wenn ein Mensch einen anderen Menschen manipuliert, um selber irgendwie positive Sachen herauszuziehen, ohne dass der andere oder dass der Gegenüber auch positive Vorteile daraus zieht. Da wollte ich euch fragen, gibt es für euch Momente, wo ihr denkt oder glaubt, dass es sogar klug oder positiv sein kann, jemanden zu manipulieren? Liebe Grüße aus Hamm und ich freue mich auf die nächste Folge.
Das Thema
Manipulations.
Ich finde, Fabian hat uns mit dieser Frage direkt perfekt ins Thema geschubst, weil das ist meine erste Frage, die ich direkt habe an dich. Was heißt überhaupt Manipulation? Wie definierst du das?
Halt alles, ne?
ja, sehe ich auch so.
Ich würde es mal so runterbrechen. Manipulation hat immer sehr viel mit Verantwortung zu tun. Und ich finde es sehr schwierig, wenn ich öfters von Leuten höre, mich hat jemand anderes manipuliert und der andere ist ein böser Mensch, weil er mich manipuliert hat. Klar, die gibt es. Aber ich finde, wir alle manipulieren und wir alle haben eine bestimmte Verantwortung. Versteht man das, was ich meine?
Ich glaube schon, ja. Vielleicht kannst du es noch ausführlicher sagen, was du meinst mit der Verantwortung.
Also mir geht es darum, dass wir manchmal auch ganz unbewusst manipulieren.
Ja.
Dass wir genau wissen in Streitigkeiten, welche Knöpfe wir jetzt beim anderen drücken müssen, beim Partner oder im Job. Ich finde, wenn wir, deswegen machen wir auch diese Podcast-Folgen jetzt dazu, wenn wir uns alle unserer Manipulation besser bewusst werden, dann könnte uns das doch zu einer viel besseren Gesellschaft machen.
Ja, stimme ich dir voll zu, was du damit meinst. Da kann man vielleicht ja sogar schon die eine große Unterscheidung machen, zu sagen, es gibt Manipulation, die ganz bewusst stattfindet und beabsichtigt und mit Methoden.
Mhm.
Und das verstehen die meisten nur unter Manipulation, diese Seite. Und die andere Seite, die unbewusste Manipulation, weil du deine erste Antwort war ja alles irgendwie. Ich sehe das nämlich auch so. Ich glaube, Kommunikation ist immer Manipulation. Gestik, Mimik, jede Art von Kommunikation ist immer auch Manipulation.
Und dann muss einfach unterschieden werden, inwieweit da eine bewusste negative, nennt man das nicht auch irgendwie dunkle Sprache oder irgendwie sowas?
Oh ja, hey, wollen wir das jetzt hier an der Stelle schon ankündigen? Weil das wäre eigentlich nächste Folge. Die Heuristik, also die Shit-Moves.
Ja, genau.
Wirklich die Methoden der Manipulation, deren Absicht und deren ethisches Level, sagen wir mal, eindeutig im dunklen Bereich ist.
Genau.
Schwarze Rhetorik.
Da gibt's eine ganze Menge.
Aber das ist ein eigenes Kapitel. Und wenn man nur erstmal nur über Manipulation spricht.
Wobei ich heute schon ein paar exzellente Beispiele habe, wo man in so einer Grauzone ist und sich fragt, ist das noch okay?
Ja, also wenn wir nur über Manipulation sprechen, dann umfasst das erstmal alles. Die dunklen Mittel, die schwarze Rhetorik, dann die Grauzonenbereiche, aber auch das, was allein du und ich jetzt gerade machen, ist ja auch schon Manipulation. Unumgänglich. Weil weißt du, was das wörtlich übersetzt heißt? Manipulation? Handhabung. Und das finde ich sehr harmlos erstmal. Das heißt ja noch gar nicht listenreich und...
Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass viele sich dessen oft gar nicht bewusst sind, dass sie manipulieren und wie sie manipulieren.
Ja, das glaube ich auch.
Ich habe zum Beispiel eine Manipulation in Meetingräumen festgestellt. Meine Penis-Kopf-Theorie.
Klingt höchst spannend. Jetzt will ich wissen, wie die funktioniert.
Ich habe ja sehr viele Meetings in meinem Leben gehabt.
Aha.
Dabei habe ich folgende Beobachtung gemacht. Es gibt einen Unterschied zwischen den Männern. Und zwar, ist der Penis näher zur Tischkante oder ist der Kopf näher zur Tischkante? Und es sagt verdammt viel darüber aus, wie du mit der Person zusammenarbeiten wirst.
Ich habe eine kurze Zwischenfrage.
Ja?
Habt ihr nackt in den Meetings gesessen?
Nein, aber das Alpha-Männchen ist ganz selten mit dem Kopf nahe zur Tischkante oder stützt sich mit dem Kopf auf den Händen ab und redet zugewandt mit dir. Das passiert einfach sehr selten.
Ah ja.
Die Person ist sehr oft nach hinten gelehnt. Also der Kopf ist weit nach hinten gelehnt.
Und der Penis liegt auf dem Tisch.
Ja, okay. So ungefähr. Ja, ja, daher kommt das auch, Penis auf den Tisch legen. Ja. Und der Penis ist sehr nah an der Tischkante.
Erigiert? Ja, nah an der Tischkante?
Keine Ahnung.
Gut, okay, ihr wart nicht nackt.
Alles wir klar. Waren nicht nackt, nee, wir waren angezogen. Beine breitbeinig, näher zur Tischkante, der Penis, Kopf nach hinten gelehnt. Und dann, ganz krass ist es auch noch, wenn die Arme hinter dem Kopf verschränkt sind.
Ja.
Dann weißt du, egal was du jetzt erzählst, das kommt nicht durch. Das interessiert die Person auch nicht, ja. Weil egal welchen Schrott das Alpha-Männchen jetzt auch von sich preisgibt, das wird durchkommen im Meeting.
Ja.
Weil sie irgendeinen manipulativen Weg finden wird, alleine schon durch die Haltung, wie sie da sitzt, mit einer kompletten Gelassenheit zu sagen, so und so wird das hier gemacht.
Ja, und die Körpersprache sagt, auch wenn du in eine andere Richtung lenken willst, dann sagt diese Körpersprache, ja, mach doch, das funktioniert eh nicht.
Und die zugänglichen Männer waren oft diejenigen, die so, ich sag mal, ein bisschen weiter über den Tisch sich positioniert haben, den Kopf über der Tischkante hatten und halt mit dir sehr nahe gesprochen haben.
Ja.
Da wusstest du, hey, da ist ein kooperativer Typ, den interessiert das gerade wirklich, was ich sage. Der sitzt jetzt hier nicht so gelassen da, sondern der ist lösungsorientiert.
Ja, verstehe. Das passt übrigens auch total zu dem, was man im Schauspielstudium gleich in der Grundlagenarbeit am Anfang lernt, wenn es um Status geht, wie man einen Hochstatus herstellt und einen Tiefstatus. Hat nichts mit sozialem Status zu tun, sondern damit, ob sich alle gerade an dir orientieren, ob du bestimmst, was passiert, ob du anführst, dann hast du den Hochstatus, oder ob du eine Person bist, die sich eher an anderen orientiert, die versucht, es recht zu machen und so und sich anzupassen, dann hast du den Tiefstatus. Und ganz viele missverstehen am Anfang, dass man den Hochstatus sich erkämpft. Also, dass man ein Tyrann ist, der halt Befehle gibt und schreit und so. Problem ist, man kommt damit super schnell in den Tiefstatus, weil man ja drum kämpft, weil man ihn nicht selbstverständlich hat, sondern weil man versucht, allen zu beweisen, schau, ich bin der Chef.
Das ist auch voll oft so, wenn du in einer Firma arbeitest, dann ist oft der, ich sag jetzt mal so, dieser Mid-Level-Chef,
ja,
ist meistens derjenige, der...
Der rumbrüllt, ne?
Ja, und großkotzig ist und meint, ich weiß, wie der Hase läuft und so. Und der wirkliche Chef, der das Sagen hat, das sind ja oft Leute, die mega gelassen sind.
Genau. Weil die Gelassenheit ist einfach authentisch signalisiert,
ja,
die Autorität.
Ich habe noch so zwei weitere Beispiele.
Mhm.
Da wollte ich wissen, was du dazu denkst. Ich war in der Mädchenschule.
Ja.
Und wir hatten Besinnungstage.
Oh Gott, sowas hatten wir auch. Exerzitien und sowas. War das sowas?
Ja, bei uns nannte sich das Besinnungstage.
Sag den Mädchen nicht Exerzitien, das können sie nicht aussprechen. Ja. Sag Besinnungstage. Oh Gott.
Und da waren wir in so einem katholischen Schullandheim und da saßen wir alle im Stuhlkreis.
Ich weiß, was gesungen wurde.
Hm?
Kein schöner Land in diesem...
Nee, Lauder to See wurde gesungen.
Ah, natürlich. Na
das klar. Highway to Hell.
Der Katholiken?
Ja.
Das ist richtig gut.
Und wir waren, glaube ich, so 30 Leute in der Klasse. Und ich darf jetzt keine genauen Geschichten erzählen, weil ich auch weiß, dass welche aus der Mädchenschule unseren Podcast hören und so. Und ich jetzt auch nicht so alte Geschichten auferleben lassen möchte.
Okay.
Aber das war total strange, was da passiert ist. Unsere Lehrer haben plötzlich ganz intensiv mit uns gesprochen und wollten von jedem Einzelnen so persönliche Geschichten hören. Also
damit ich es mir richtig vorstellen kann, das war nachdem ihr Highway to Hell der Katholiken fertig gesungen habt. Also nicht währenddessen. Ich habe mir das gerade auch so als Soundkulisse vorgestellt. Alle anderen sehen gerade Laura to see.
Ja,
und die kommen heimlich zu euch und sagen, hör mal, erzähl mir mal die Scheiße, die in deinem Leben los ist. Ja. So war es nicht.
Ja, so ähnlich. Wir haben erst Laura to see morgens abgerockt.
Ja.
Und dann gab es ein bisschen Meditation.
Mhm.
Dann haben wir alle ein bisschen geschlafen während der Meditation und danach ging es zum Stuhlkreis.
Du hast als Einzige geschlafen, stimmt's?
Ja.
Alle anderen haben die Meditation durchgeführt. Okay.
Und dann wurden uns so ganz persönliche Fragen gestellt.
Mhm.
Und ich glaube, das war vorher so, wir sollten irgendwas malen über uns. Und dann anhand dieser Bilder sollten wir von uns erzählen.
Mhm.
Also da kamen Geschichten von, mein Vater macht komische Sachen mit mir. Ich führe das jetzt hier mal nicht weiter aus.
Ja, ja.
Wo du gemerkt hast, okay, bei den Leuten ist zu Hause viel Seltsames.
Ja.
Und meine Freundin und ich, wir hatten einfach absolut keinen Bock, irgendwas über uns zu erzählen.
Weil es kompromittierend gewesen wäre.
Und dann im Nachgang kamen die Lehrer zu mir mit meinem Bild und meinten, boah, Iris, du kannst so, also das ist so ein tolles Bild. Was hast denn du da genau gemalt? Und haben es halt so versucht, weißt du?
Ja.
Sie haben mir sehr viele Komplimente gemacht, was ich für eine herausragende Künstlerin bin und was da aus mir werden könnte.
Wobei ich aber sagen muss, Iris, ich kenne Bilder aus deiner Kindheit und ich bin auch beeindruckt davon, wie die sind. Die erzählen echt Geschichten. Das war nicht einfach nur eine Erfindung dann von denen, oder?
Nee, das glaube ich nicht, aber ich wollte ja nicht. Und ja. Sie wollten trotzdem, dass ich jetzt anfange zu erzählen.
Die haben's
und deswegen sage ich auch, das ist jetzt keine negative Manipulation, sondern das ist so eine Grauzonengeschichte für
Verstehe.
Mich.
Verstehe, das ist eine der Grauzonengeschichten.
Theoretisch wollten die mir nichts Schlimmes, aber dennoch haben sie uns alle damals in eine Situation gebracht, wo ich meine Mitschüler auf eine bestimmte Art und Weise ein bisschen zu gut kennengelernt habe.
Boah, ich kenne eine ganz ähnliche Situation. Beim Schauspielstudium, ganz am Anfang hatte ich das mal. Ich war ja, bist du fertig? Ich wollte jetzt nicht die Geschichte hier abschneiden.
Nee, super.
Aber das ist genau sowas habe ich auch mal erlebt. Ich war zunächst auf einer privaten Schauspielschule in München, bevor ich auf die Theaterakademie gekommen bin. Und auf dieser ersten Schule, da hatte ich einen Lehrer, auch nicht wirklich ein böser Manipulator, würde ich wirklich nicht sagen. Aber er hat an einem Tag gesagt, so heute Zettel und Stift, und jeder schreibt etwas auf, was er noch nie jemandem gesagt hat und auch niemals jemandem sagen würde. Ich habe die Aufgabe auch ernst genommen. Ich habe wirklich was geschrieben, was ich auch hier im Podcast jetzt nicht erzählen werde.
Mhm.
So, wir haben fertig geschrieben und er sagt, gut, wer liest vor? Und es haben ein paar Leute vorgelesen. Je mehr vorgelesen haben, desto... Ich will niemandem auf den Schlips treten, falls irgendjemand von damals zuhören sollte. Ja? Ja, falls ihr zuhören solltet. Hey, eure Geschichten hatten ihre Berechtigung, ja? Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, sorry, aber das ist doch alles kein Vergleich zu dem, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe.
Matthias, was hast du aufgeschrieben?
Ja, eben. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich natürlich geweigert vorzulesen und ich habe ihn hinterher verbrannt. Ich habe ihn nicht mal zerrissen und gedacht, na, vielleicht findet ihn so keiner oder so, sondern ich habe wirklich paranoid gedacht, nachher geht irgendwer an den Müll, setzt die Zettelchen zusammen und liest das. Also ich habe den verbrannt und ich bin bis heute froh, dass ich das gemacht habe. Das geht doch niemandem was an. Und diese Grauzonenmanipulation.
Ich weiß nicht, Matthias. Vielleicht wärst du heute noch glücklicher, wenn du es jetzt einfach im Podcast erzählen würdest, was du...
Bist du wahnsinnig? Ey, aber ich kann was machen. Wer weiß, ob das...
Die Leute denken, dass du jetzt ein Schachbrettmörder bist oder
okay,
so.
Okay, ja genau. Und dann lass es mich so sagen. Du weißt, was ich da aufgeschrieben habe. Aber du bist die einzige Person, die es weiß. Es ist nichts Schlimmes, gar nichts Schlimmes, aber es ist nur wirklich was, das geht niemandem was an.
Matthias, es ist total okay, wenn man davon erzählt, was an seinem Penis so los ist.
Womit die Frage geklärt wäre, wer von uns beiden manipulativer ist. Also sowas habe ich auch erlebt. Ey, das deckt sich übrigens mit der Geschichte, die du auch in der letzten Folge Games schon erzählt hast. Es ist dasselbe, was da versucht wurde, nämlich Informationen aus dir rauszubekommen, ne?
Ja, genau. Es ist so, ich finde es auch nicht schlimm, wenn Menschen vorhaben, Informationen vom anderen herauszufinden. Wir fangen ja als Kinder schon so an. Ich habe ja auch einen Hang dazu. Also ich will immer, dass ich mehr über mein Gegenüber weiß, als das Gegenüber von mir.
Mhm.
Aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe Alzheimer. Ich bin komplett gelöscht.
Damit habe ich den nächsten Check auf meiner Liste der Dinge, wohin ich dich manipulieren soll. Ich sollte dich dahin manipulieren, dass du dein Gedächtnis verlierst. Hat geklappt.
Willst du mich überraschen?
Ich verrate jetzt nicht, wie ich es gemacht habe, aber perfekt.
Ja, das war Zufall gerade.
Ja, ja. Und das ist das wieder ein Check. Ich soll dich manipulieren, ohne dass du merkst, dass ich dich manipuliere.
Ah, jetzt mir wieder eingefallen.
Ah, Mist.
Es kommt ja darauf an, aus welchem Grund ich sehr viel von meinem Gegenüber wissen möchte.
Genau, das ist die entscheidende Frage, ne?
Und davon mache ich abhängig, ob das, ich sag jetzt mal, eine gute oder eine schlechte oder eine Grauzonenmanipulation ist. Ja. Ich habe noch eine Geschichte. Das ist einer Freundin von mir passiert. Sie ist schon so ein Typ, wo man sich manchmal fragt, wie viel kann ein Mensch eigentlich aushalten?
Weil sie so viel aushält?
Ja, also sie ist schon irgendwie sehr tough.
Aha.
Und das ist auch jemand anderem aufgefallen. Sie war beruflich mal mit einem Typen sehr lange unterwegs.
Er war ein Kollege.
Er war ein Kollege und der hat vorher beim Militär gearbeitet. Aha. Der hat das richtig gelernt, Menschen zu manipulieren. Und der hat das auch mit ihr gemacht. Und ich weiß noch, wie sie mich damals immer angerufen hat und gesagt hat, ey, der hat's wieder gemacht. Also das ist voll komisch. Ja. Zum Beispiel, die waren mit dem Auto lange unterwegs und dann hat er jeden Tag die Klimaanlage verstellt. Also er hat sie jeden Tag auf ihrer Seite einen Grad kälter gestellt und wollte gucken, ob sie irgendwie mal was sagt. Und sie hat halt nichts gemacht und hat sich schlafen gelegt und hat nichts gesagt. Und irgendwie jeden Tag wurde es ein Grad kälter, bis sie richtig gefröstelt hat. Und irgendwann mal ging es so weit, dass er sogar auffällig laut gefurzt hat.
Das ist wirklich die absurdeste Form von Manipulation, die ich je gehört habe. Iris, kann es nicht einfach sein, dass er nichts davon beabsichtigt hat? Das klingt eher nach einer Grauzone. Er hat es als Manipulation getarnt und ansonsten sich einfach nur verhalten, wie er sich auch normalerweise verhalten würde. Wie ein Schwein.
Ja, er wollte halt wissen, wann sagt sie endlich mal, ey, hör auf damit. Er hat sie immer weiter provoziert mit etwas.
Mit einem Furz.
Ja, so hat sie mir das erzählt. Also so
vielleicht hat sie dich manipuliert, vielleicht hat sie gefurzt.
Nein, das macht ja auch total Sinn. Guck, der verstellt jedes Mal weiter die Klimaanlage, um zu gucken, sagt sie halt irgendwann mal was.
Bis dahin macht alles noch Sinn.
Und dann am Ende kommt sogar der Furz und sie sagt immer noch nichts. Und er hat das mit sehr vielen anderen Dingen dann noch so weitergetrieben und hat sie immer weiter provoziert.
Und immer im Auto.
Nein, dann halt auch so, wo die, ich kann halt jetzt nicht erzählen, was die genau gemacht haben, weil dann werden die Leute wissen, wen ich meine.
Ja, den Ex-Militär, der im Auto furzt und die Klimaanlage runterstellt. Kennt man. Natürlich. Ich finde, was der Geschichte fehlt, so ist sie etwas mysteriös. Ja, und sie fühlt sich wirklich nach einem seltsamen Typen an. Eher so nach diesem Film Männer, die auf Ziegen starren. Kennst du den?
Ja, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ich weiß, welchen Film du meinst.
Und so klingt das ein bisschen. Was war das Ziel? Worauf wollte er hinaus?
Einfach ja, das ist die große Frage.
Ja, genau.
Und der hat auch, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, der hat halt einen unglaublichen Spaß daran gehabt und wollte halt bis zum Ende testen, wie weit geht sie, was kann sie aushalten, wie kann man sie einsetzen, was kann man machen. Hm. Das sind manchmal so ganz kleine Dinge.
Ja.
Zum Beispiel, ich kenne es aus dem Berufsleben. Es macht einen Riesenunterschied, ob jemand zu dir ins Büro reingeht, wenn du ein Meeting hast,
ja,
oder ob du zur anderen Person ins Büro reingehst.
Ja.
Mir ist sowas scheißegal, ob ich zu der anderen Person reingehe oder sie zu mir. Ich kann sie danach immer noch irgendwie kritisieren oder kann sie immer noch danach toll finden.
Was ist für dich das Entscheidendste?
Gelassenheit.
Ah ja.
Und Kraft.
Okay, aber Gelassenheit und Kraft würden ja jetzt manche argumentieren, äußern sich ja darin, dass man dich ins Büro kommen lässt. Komm du zu mir, wenn du was willst.
Aber das ist doch keine echte Gelassenheit.
Das sehe ich zwar auch so, aber ich wollte damit rausfinden, was ist bei dir der Faktor?
Also ich kann mich auch perfekt unterordnen, wenn ich merke, dass jemand in einer krassen Druck- und Stresssituation brillant handelt. Dann habe ich da sehr, sehr großen Respekt davor. Aber diese kleinen Spielchen so im Alltag, das beeindruckt mich nicht so.
Okay, noch einmal genauer nachgefragt, dass ich es richtig verstehe. Damit du, sagen wir mal, den höheren Status möglicherweise von jemand anderem akzeptierst, muss die Person auch mal unter Stress stehen, unter Druck stehen und dort Gelassenheit beweisen und Ruhe in der Kraft? Oder ist das nicht unbedingt notwendig? Das ist meine Frage.
Boah, das kann ich dir gerade gar nicht so sagen, aber ich glaube ja, es muss Druck und Stress dahinter sein. Bin ich ganz ehrlich, ja, da habe ich nicht, dass ich dann denke, ich stehe über den, gar nicht, sondern ich denke, ich muss denen helfen.
Ja, okay.
Und wenn du das Gefühl hast, du musst jemandem helfen, so wie ich jetzt auch bei dem grünen Wahlspot das Gefühl hatte, ich muss euch helfen.
Ja.
Dann ist es nicht so, dass ich das Gefühl habe, die können das führen.
Jetzt verstehe ich dich komplett. Ja, es ist einfach ein inneres Gefühl, ob man da einen Mentor im Gegenüber hat, wo man sich selber anvertrauen kann und hingehen kann und sagen kann, hilfst du mir? Ich brauche dich. Oder ob es andersrum ist, dass man jemanden vor sich hat, wo man sich denkt, na, im Zweifel muss ich für dich da sein.
Und diese ganzen Manipulationsspielchen im Alltag, das durchschaut man halt relativ schnell,
ja,
wenn man es nur bei solchen Spielchen belässt. Und
okay, jetzt habe ich es verstanden, wie du es meinst.
Und dann fällt mir das extrem schwer, mich da unterzuordnen.
Ja, ne, wenn es sich auf Spielchen beschränkt. Das habe ich nämlich auch bei manchen Leuten schon in meinem Leben das Gefühl gehabt, dass wenn sie Statusspielchen spielen und sie gut spielen, dass ich vorübergehend davon beeindruckt bin, dass sie gut spielen und dann sehr schnell merke, naja, aber das war's.
So
das
wird, what?
Das sind jetzt nur die Spielchen. Cool. Und?
Wo geht's hin?
Ja.
Was jetzt?
Was ist die Absicht?
Genau.
Ja.
Woran machst du fest, dass jemand eine Autorität hat, die du akzeptieren kannst?
Ich hatte echt eine lange, lange Phase in meinem Leben, wo ich richtig ganz massive Schwierigkeiten damit hatte, Autorität zu akzeptieren. Und wo ich deine Frage auch gar nicht gut hätte beantworten können, früher.
Mhm.
Im Internat, da gab es ja eine Menge Erzieher. Und ich habe so früh fast allen von denen gegenüber das Gefühl gehabt, wow, ich bin gerade 14 und ich bin weiter als ihr. Wenn ihr die kennen würdet, würdet ihr das alle bestätigen. Fast jeder 14-Jährige ist weiter als die waren. Das war richtig. Ich bin irgendwann mal dann im Schauspielkontext, wenn man Regisseure oder Regisseurinnen vor sich hat, die versuchen etwas zu inszenieren, das ist ja auch ein Autoritätsgefüge. Während der Proben zumindest entscheiden die dann, wie wird dieses Stück hier auf die Bühne gebracht. Da hast du auch eine Sache mal miterlebt, da bist du mitgekommen, weißt du noch, nach Trier.
Ich habe einige Schauspielgeschichten, die ich erzählen kann, die ich da erlebt habe, wo ich echt gedacht habe, habt ihr noch alle Latten am Zaun?
Genau.
Ja.
Aber ich glaube, speziell bei dem, das war in der Anfangszeit, wo wir beide zusammen waren und du mit mir nach Trier kamst und dieses Stück dir mit angeschaut hast, da bin ich für mich auf eine Formel gekommen, um diese Frage zu beantworten.
Mhm.
Wann kann ich eine Autorität akzeptieren? Ist natürlich immer subjektiv, aber wenn ich subjektiv mir ein Bild davon mache, dass die Person mehr Kompetenz als Autorität hat.
Mhm.
Und es gibt so viele, die sich einfach viel mehr Autorität nehmen, sich viel autoritärer verhalten, als sie dann kompetent sind, um es zu begründen.
Aber das machen sie ja dann mit Manipulation.
Gut, aber wenn ich das erkenne, dass das so ist, dann können sie sich wund manipulieren. Ich sehe Kompetenz kleiner als Autorität. Ciao. Da mache ich nicht mit. Also das interessiert mich dann nicht mehr.
Würdest du von dir sagen, dass du dich schon mal hast so richtig manipulieren lassen?
Ja klar, von dir, ständig, jeden Tag.
Was?
Du manipulierst mich. Aber wie? Das Häufigste, was du machst, nennt sich Labeling. Ich würde gleich mal so ein paar Begriffe und Techniken, Manipulationstechniken abklappern. Aber da greife ich schon mal vor und sag mal, Labeling ist das, was du am häufigsten mit mir machst.
Mhm.
Weißt du, was das ist?
Nein.
Das ist, wenn du meinem Zustand, den du dann wahrnimmst und beobachtest, wenn du dem ein Label gibst und mir sagst, du bist gerade so und so, du bist gerade schlecht gelaunt.
Ja, Matthias, weil du dann schlecht drauf bist und du fühlst es erstmal nicht.
Ja, genau.
Du brauchst ja erstmal 8 Stunden, um herauszufinden, was du eigentlich gerade willst und fühlst und denkst.
50% der Fälle gebe ich dir jetzt recht, ja? In 50% der Fälle bist du einfach, du bist emotional intelligenter als ich, würde ich wirklich sagen, du bist deutlich schneller als ich. Du hast ein viel feineres Gespür für Zwischentöne, für Mimik auch. Du beobachtest mein Gesicht und du weißt...
Das ist bei dir nicht so schwer mit den Zwischentönen.
Aber das ist das, ja? Und dann weißt du schon was ich noch nicht weiß und wirfst es mir einfach hin und sagst, du bist gerade so und so und ich muss anfangen zu arbeiten und zu checken und zu begründen und dann auch mit dir zu sprechen und zu sagen, ja, ich glaube, das kommt gerade daher. Ja? Fragst, was ist los? Und ich denke, hä, nichts ist los. Ja, aber du weißt schon, dass irgendwas los ist. Nur ich weiß noch nicht, dass irgendwas los ist. Ich kann es noch nicht in Worte fassen. Und dann manipuliert mich dein Labeling aber dahin, dass ich jetzt es rausfinden und mit dir besprechen muss.
Und hat es dir schon geschadet?
Guck mal, wie manipulativ du bist. Iris, geschadet hast du mir in der gesamten Zeit, in der wir zusammen sind, würde ich wirklich sagen, 2-mal im Monat oder so.
Was?
Noch nie. Du hast mir noch nie geschadet. Und ich dir würde ich sagen auch nicht. Was würdest du sagen?
Nein.
Wir schaden uns nicht. Da sind wir uns doch schon mal einig, oder?
Wie nennt man diese Manipulationstechnik eigentlich? Da sind wir uns doch einig, oder?
Common Ground suchen.
Okay.
Ich glaube, ich kann hier mal den allerersten Schritt erklären von erfolgreicher Manipulation.
Mhm.
Taktische Empathie. Die zwei Worte fassen, finde ich, erstmal alles ganz gut zusammen, worüber wir bisher gesprochen haben, was ein guter, ein sehr solider funktionierender erster Schritt ist, um jemanden zu manipulieren. Was auch dein Dozent gemacht hat, von dem du in Couple of Games gesprochen hast, der dir ja dieses Gefühl gegeben hat, ganz empathisch bei dir zu sein. Du bist seine besondere Studentin und er spricht in den Vorlesungen vornehmlich mit dir. Das ist taktische Empathie. Bei Hypnose spricht man von Rapport, der zwischen zwei Menschen hergestellt werden muss. Also eine Verbindung, ein Vertrauen, eine Empathie, damit man überhaupt Zugang zum anderen hat.
Ich habe da jetzt mal eine Frage.
Ja.
Wenn wir jetzt mal den Kiosk nehmen von meiner Mama.
Ja.
Da habe ich ja sowas ganz oft gehabt, dass Leute aus, man wusste noch nicht mal ihren Vornamen.
Mhm.
Und die haben dir das ganze Leben erzählt. Mhm. Die haben die krassesten Geschichten von sich erzählt. Und man hat dann aber auch selber super viel von sich erzählt.
Mhm.
Und es ist super oft im Kiosk so gewesen. Das war echt wie so eine Begegnungsstätte. Und ich habe das sehr geliebt. Und ich glaube auch viele, die uns jetzt hier gerade zuhören, die können es bestätigen, dass sie irgendwie ausgerechnet im Kiosk sehr viel von ihrem Leben erzählen.
Mhm.
Das ist irgendwie so ein Ort, an dem man das macht.
Ja.
Ist es dann auch so eine Form von taktischer Empathie?
Von denen, die ihre Geschichte erzählen?
Nee, also vom Verkäufer, in dem Fall von meiner Mutter.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen.
Und ist es dann was Schlechtes?
Das ist wieder, also wie die Frage, die wir da am Anfang aufgemacht haben oder jetzt schon ein paar Mal hatten, es kommt auf die Absicht an. Ich finde jetzt zum Beispiel die gesamte Geschichte, die ich da kenne, wie deine Mutter, was für eine Funktion sie auch in Groß-Orheim hatte mit ihrem Kiosk. Die Leute schreiben ja auch, wo ist sie? Sie vermissen sie.
Ja.
Das ist nichts Schlechtes. Die ist Teil der Kultur vor Ort gewesen. Also, die Absicht ist nicht einfach nur Profit.
Nee, also ich glaube, es hat eher was so mit einem echten Kennenlernen zu tun.
Genau.
Mir wird ja immer gesagt, dass ich so unglaublich direkt bin.
Ja.
Die haben ja alle meine Mutter noch nicht kennengelernt.
Das stimmt. Wer deine Mutter kennt, der nennt dich nicht mehr direkt.
Ja.
Der nennt dich, im Vergleich zu ihr bist du eine britische Diplomatin.
Ja, ich glaube, man könnte über meine Mama sagen, sie ist taktisch unempathisch.
Das stimmt.
Aber auf eine total liebevolle, empathische Art und Weise.
Empathisch, unempathisch.
Ja, genau.
Ja, klar, das gibt's natürlich auch, dass man jemandem das Gefühl gibt, hey, ich fühle dich, ich bin total bei dir, aber meine Worte sind, reiß dich zusammen.
Ja, komplett. Also das ist ja wirklich, du bei ihr gehst du richtig durch so ein, wie nennt man das, so ein Bootcamp.
Ja.
Ein richtiges, hartes Bootcamp und dann kommst du gestärkt dann da raus. Und das war ja dann auch immer so. Die Leute sind immer in den Laden gekommen und
sind gestählt wieder rausgekommen.
Ey, das war total verrückt. Wir hatten zum Beispiel einen im Ort, der war homosexuell.
Danach nicht mehr. Einmal bei Lissy eingekauft.
Nein. Aber für uns in der Familie ist es ja total normal, dass man homosexuell sein kann. Also wir haben sowas nie in Frage gestellt. Und mit dieser Selbstverständlichkeit ist meine Mama auch zu den Leuten hin.
Ja.
Ja. Und dann kam er halt in den Laden und hat es halt erzählt und hat sich ihr anvertraut und war da auch relativ gut aufgehoben, weil meine Mutter war da nicht so weich. Weißt du, sie war dann nicht so, boah, da machst du ja was mit, sondern eher so, geil und bam, du musst es mit Selbstbewusstsein machen. Ne? Und hat ihn richtig aufgebaut und er hat ihr dann halt auch immer mehr Sachen von sich erzählt, wenn er ein Date hatte. Das fand ich immer ganz cool bei ihr. Aber ich glaube auch, Matthias, das ist eine Qualität von Spätis und Kioskbesitzern.
Ja.
Wo hast du denn sowas? Weil die kennen alle Menschen irgendwie, die kennen die Leute aus allen möglichen Bereichen.
Weißt du, wer sich das zunutze macht oder gemacht hat?
Hm?
Trump.
Das stimmt.
He says it like it is.
Ja, ne? Ja.
Und das ist dann natürlich wirklich taktische Empathie. Und die Absicht ist hier der entscheidende Punkt, ob das fiese Manipulation ist oder ob das total cool ist. Wenn ich einen Späti habe und mein Ziel ist, ich will Teil der Kultur vor Ort sein, ich bin hier eine Instanz, cool. Wenn dein Ziel ist, absolute Gewinnmaximierung, Selbstsucht, Steuerhinterziehung, deine eigenen Leute in die höchsten Positionen bringen und auch hier wieder, ungeachtet ihrer mangelnden Kompetenz, gemessen an der Autorität, die sie dadurch haben, richtig fiese, dreckige Manipulation. Also die Absicht, was du damit machst, ist wichtig. Ich finde das auch so wichtig zu sagen, mit der taktischen Empathie, weil viele unter Manipulation sich vorstellen, auch wieder, wie wir bei Spielen sind, ja, ein Spiel, das man gewinnen und verlieren kann, dass der Mensch, der manipuliert, spürt, ich habe erfolgreich manipuliert. Und der andere Mensch, der manipuliert wurde, spürt, verdammt, ich wurde manipuliert. So läuft's ja nicht. Sondern man hat ja weiterhin eine Verbindung zueinander.
Das stimmt. Und die meisten stellen sich ja auch Manipulierer wie so typische Mentalisten vor. Weißt du, so 1,78 groß, lockige Haare. Das
Spezifische. Wie beschreibst du mich gerade? Was ist das denn jetzt?
Dunkle, lockige Haare. Charmantes Lachen. Aha. Grünbraune Augen.
Iris.
Ja.
Stop it. Du beschreibst mich. Was soll das?
Ey, du siehst so krass aus wie ein Mentalist bei dir. Es ist so witzig. Ich würde dich immer für so einen Mentalisten oder für einen Therapeuten, dafür würde ich dich immer besetzen.
Ja, würde ich annehmen, die Rolle. So ein verschlagener Therapeut mit Hintergedanken.
Mir ist erst in den letzten Jahren bewusst geworden, was es für Schulungen gibt, um Menschen zu manipulieren. Also jetzt, ich meine jetzt so, also nicht, dass ich die gemacht habe. Nein.
Erzähl uns. Dafür ist die Folge heute da, Iris. Pack aus. Welche Techniken hast du gelernt?
Nein, ich rede davon. Wir haben doch zum Beispiel auch schon mit hochrangigen Managern zu tun gehabt. Mhm. Und was ja manchmal zum Beispiel der Kunde auf der anderen Seite nicht so weiß, ist, dass viele Taktiken, die bei uns angewendet werden, von Kundenseite aus, echt jeder Kunde macht.
Ja.
Und irgendwann mal fragt man sich dann schon, wo kommt das her?
Ja.
Und dann kriegt man irgendwann mal mit, okay, die haben da so Schulungen.
Bei Scientology. Nein, aber tatsächlich, das bringt mich darauf, es hat ja einen Grund, dass Scientology in ganz vielen großen, fetten Betrieben so an Schlüsselpositionen, dass die sich da einschleusen. Und zwar mithilfe von Workshops. Das ist ja ganz viel Manipulation, was die
hier machen. Richtig krasse Sache. Ich wurde auf LinkedIn angeschrieben.
Mhm.
Passiert nicht selten, ja. Aber das war voll die komische Anfrage. Da hat einer so geschrieben, ja, ich habe hier so einen Club und da sind nur hochrangige Leute drin.
Hm.
Und dann dachte ich mir so, oha, hochrangige Leute.
damit kriegt man dich.
Ja, da will ich doch mal reinschnuppern, habe ich mir gedacht. Ja.
Und wer war drin? Dieter Bohlen.
Also, ich kann jetzt nicht sagen, wer da so drin ist, aber ich habe dann so ein bisschen...
Weil die so hochrangig sind, ne? Geheime Leute. Ein Secret Club. Erzähl, Iris, wer war drin?
Ich habe auf jeden Fall den ein oder anderen Werber da drin gesehen und habe mir so gedacht, okay, krass. Und dann hat er so geschrieben, wir finden dich sehr interessant und es ist jetzt wieder so eine neue Zeit, wo wir neue Mitglieder aufnehmen. Ich würde dich sehr gerne vorschlagen und wir hätten dann demnächst so ein Meeting und möchtest du da vor Ort dabei sein?
Ich erinnere mich. Ja.
Und dann habe ich mir so gedacht, okay, spannend, hochrangig, da bin ich gerne dabei. Ja. Und dann hat er gesagt, wir schicken dir vorab einen Fragebogen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Weil in diesem Fragebogen, du hast ihn ja gesehen, das waren, ich weiß nicht, 30, 40 Fragen. Was ist deine größte Angst im Leben? Was war der größte Verlust, den du jemals gehabt hast? Also eigentlich so ein Fragebogen, den ich beim Psychologen ausfülle.
Richtig. Also ob Anamnesebogen für eine Therapiestunde.
Genau,
ne?
Ja. Ob ich eine Angststörung habe und so weiter und so fort. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch eine Sekte in irgendeiner Form dahinter steckt. Und dann habe ich mich erschreckt, weil ich mir gedacht habe, boah, krass, da ist ja der ein oder andere Werber sogar drin, den ich kenne.
Genau.
Und die haben das so verargumentiert, die haben gesagt, ja, die Mitglieder, die wir aufnehmen, die ziehen sich hier aus,
ja.
Also mental.
Das wird eine nackte Feier, das ist Eyes Wide Shut, da wird so ein Maskenball.
Nein, aber die müssen sich komplett offenbaren und da gibt es keine Geheimnisse voreinander. Hm. Und dadurch würden alle voneinander profitieren und zu mehr Profit im Jahr kommen.
Mhm.
Und dann fand ich das natürlich aufregend.
Iris, ich kann mir schon vorstellen, wie man zu mehr Profit im Jahr kommt. Wenn man viele Leute akquiriert, die ihre geheimsten Geheimnisse auspacken, die sind dann gut erpressbar. Und dann kann der Rest der Gruppe, hochrangig ist, ja, diejenigen, die dieses Schneeballsystem, das dahinter steckt, etabliert haben, die können erpressen und absahnen.
Hey, aber ich habe es wenigstens durchschaut. Ich habe dann irgendwann mal da gesessen und habe mir gedacht, wenn da wirklich hochrangige Leute drin sitzen, dann geht man nicht zu Arouse. dann ist man nicht jetzt so, dass man sagt, okay, wir fragen jetzt die Iris an. Ne? Das ist halt schon ein Fehler im System.
Übrigens, grundsätzlich auch eine sehr gute Manipulationsabwehrmethode, die du da benennst. Was ich jetzt sage, ist nicht neu, das kursiert schon seit einer Weile. Da gibt es Memes dazu im Netz, die es auf einen Punkt bringen oder Tweets, ja.
Mhm.
Aber wenn sich das Querdenker, Verschwörungstheoretiker und so mit der Methode fragen würden, kann da was dran sein an dieser Geschichte, die ich hier gerade höre und selber verbreite, QAnon oder was auch immer, wenn sogar ich davon weiß, wenn sogar ich davon gehört habe.
Sie sind wahrscheinlich in der Lebensphase, in der sie anfällig dafür sind.
Das stimmt. Je nachdem, in was für einer Lebensphase wir sind, sind wir sehr viel anfälliger für Manipulation. Für auch teilweise recht plumpe und durchschaubare Manipulation. Wir können sie dann halt in dem Moment, weil es uns so geht, wie es uns geht, nicht gut durchschauen und nicht gut abwehren. Iris, ich würde gerne die nächste Manipulationstechnik, ja, wir haben jetzt mal etabliert, wir brauchen eine Empathie, ein, was man bei Hypnose Rapport nennt, eine echte Beziehung zueinander. Du und ich, wir wollen doch eigentlich dasselbe. Wir ziehen doch beide am selben Strang.
Ja.
Und jetzt gibt's eine Technik, mit der ich das verfestigen kann und forttreiben kann. Ich beziehe mich jetzt auf Chris Voss. Chris Voss ist voll der Verhandlungsexperte, hat früher beim FBI gearbeitet. So, und der hat auch eine Masterclass. Und darin erklärt er ausführlich, wie Verhandlung funktioniert. Und das ist nichts anderes, was er da beschreibt, als Manipulationstechniken. Alle noch im, ich würde nicht sagen schwarze Rhetorik, wir sind noch nicht bei Shit Moves, das wird eine eigene Folge, Couple of Shit Moves. Bei ihm auch wirklich im Bereich, klar, wenn wir verhandeln, dann ist das keine Lüge, dass man im geteilten Interesse, idealerweise mit einem Verhandlungspartner, dieses unendliche Spiel, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, eine positive, konstruktive Beziehung gestaltet mit diesen Techniken. Ich möchte es ausprobieren, mit dir, hier und jetzt. Also wir tun so, ich kenne dich nicht und du kennst mich nicht. Erste Begegnung. Und ich bitte dich, mir von was zu erzählen, was du gerne machst. Irgendwas, was dir wirklich Spaß macht im Leben.
Ich filme gerne.
Okay, was ist es, was dich am Filmen so fasziniert?
Also ich filme ja gerne andere Menschen. Ich bin jetzt nicht so der große Landschaftsfilmer, obwohl ich liebe es, Unwetter zu filmen.
Unwetter?
Ja, Unwetter ist toll. Ich habe sogar einen Unwetter-Instagram-Kanal, Wetter für Iris, ist nichts passiert bisher, aber wenn mal wieder was passiert, werde ich das tun. Also ich filme gerne und ich mag es, eine Connection mit dem anderen aufzubauen.
Eine Connection mit den anderen übers Filmen?
Ja, also wenn ich zum Beispiel, was ich schon oft gemacht habe, dass ich jemand anderen gefilmt habe und dann konnte man plötzlich ganz anders mit der Person als vorher reden. Dann war es nicht so langweilig. Dann ist da was passiert, dann hat man was Neues gesehen, so.
Was Neues gesehen?
Ja, so was vom Charakter, so wo man plötzlich gemerkt hat, ah, so tickt die Person. Und das viel schneller, als wenn ich jetzt nur in der Bar mit einer anderen Person sitzen würde.
Du wirkst, als wärst du vor allem von Menschen fasziniert.
Ja, das stimmt. Ich mag Menschen. Ich mag auch Tiere. Auch, ja, sehr sogar. Also Vögel mag ich am allerliebsten.
Okay, wir kannten uns nicht, wir hatten dieses Gespräch. Was weißt du über mich? Nach diesem Gespräch?
Nichts.
Ich weiß über dich, dass du gerne filmst, dass du dabei den Menschen eigentlich sehr im Zentrum hast, dass es dir um das Besondere geht. Gut, das ist alles jetzt nichts, was man sich nicht selber zusammenreimen könnte, wenn man jemanden hört, der gerne filmt. Aber dass du einen Kanal hast über Unwetter. Die Unwetter. Dass du tierlieb bist. Und ich habe drei Techniken kombiniert miteinander. Und diejenige, die vielleicht auch am seltsamsten raussticht hier gerade, ist das Mirroring. Das Spiegeln. Und zwar nicht das Spiegeln, wie wir es schon mal in vorherigen Folgen genannt haben, dass man dem anderen einfach genau das Verhalten zurückgibt, das er selber an den Tag legt, vielleicht in einen Konflikt, um dem anderen dadurch zu verdeutlichen, dass da was nicht gut funktioniert oder so, weil man sich plötzlich selber sieht im anderen, sondern wirklich sprachliches Spiegeln. Das heißt, man nimmt so 1 bis 3 Worte, die der andere benutzt hat, und zwar genauso die Worte. Zum Beispiel habe ich Connection als identische Formulierung wiederholt von dir. Und dann Schweigen. Das Schweigen ist für den anderen schwer aushaltbar. Aber die 3 Wiederholungen, die 1 bis 3 Worte, die wiederholt wurden, die sind ein Ansporn, mehr zu erzählen und das vielleicht nochmal mehr zu vertiefen, was man da eigentlich gesagt hat. Chris Voss erzählt von einem Mann, der auf einer Party nichts anderes gemacht hat, als zu spiegeln. Das war der Mann von einer Frau, die regelmäßig auf diesen Partys war. Alle Freundinnen von dieser Frau sind hinterher zu ihr gegangen und haben gesagt, boah, dein Mann ist der interessanteste Mann, den ich je getroffen habe. Der interessanteste Mensch, der hat nichts gemacht, außer zu spiegeln. Er hat nur wiederholt, was sie gesagt haben, 1 bis 3 Worte aus ihrem letzten Satz. Und dadurch wurden sie immer begeisterter. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist doch genau so. Und haben plötzlich mehr erzählt von sich.
Und das ist brillant.
Und hatten dabei das Gefühl, mein Gott, ist dieser Mensch interessant. Und interessiert haben sie sich in erster Linie für sich selbst. Das ist ein Mittel, womit man total diese Verbindung herstellen kann, wo man dann das Gefühl hat, mein Gott, der andere ist faszinierend, interessant und wir wollen dasselbe. Man merkt dabei gar nicht, über den anderen erfahre ich sehr, sehr wenig bis gar nichts. Und die nächste Technik, die da noch mit drin war, war das, worüber wir vorher schon gesprochen haben, das Labeling. Manchmal, wenn ich das Gefühl hatte, ich kann gerade nichts wiederholen, dann habe ich beschrieben, wie du gerade bist oder wie du wirkst. Du wirkst, als ginge es dir eigentlich um den Menschen bei deiner Leidenschaft für Filme und so. Das ist Labeling. Und dann das Abwarten, das Aussitzen. Wann immer man etwas labelt oder wiederholt, spiegelt, nicht in die Falle tappen. Jetzt ist hier eine Gesprächspause, vielleicht sollte ich mal was sagen. Abwarten. Der andere wird weitermachen und selbst die Pausen als was Spannendes empfinden. Das sind so die Manipulationstechniken.
Für mich war das auch gerade das spannendste Gespräch, was wir im Podcast hatten.
Echt?
Das ist die Qualität, die ich mit fremden Menschen in Gesprächen habe.
Ja, es war ja jetzt auch ein künstlicher Rahmen gerade. Mach das mal. Setz diese Techniken mal ein. Wirklich nur spiegeln, labeln, dezent hier und da und abwarten.
Ich stelle mir gerade vor, wie alle so gegenseitig zu Hause da sitzen dann. Aha.
Ja, die wiederholen dann
Nudeln
über...
Nudeln mit Soße, aha.
Genau. Du wirkst, als hättest du Appetit. Und beide machen es aber. Dann ja, genau. Die andere Person. Appetit, ja?
Ja, Nudeln mit Soße.
Erzählt uns von euren spannenden Gesprächen und wie sehr ihr euch für euch selbst interessiert, wenn ihr das ausprobiert.
Hier auch nochmal an dieser Stelle. Wir wollen auf unserem Couple-Off-Kanal die Community richtig aufbauen. Weil wir kriegen so viele lustige Geschichten. Ihr schreibt uns immer Nachrichten. Und wir haben uns oft gedacht, hey, das wäre irgendwie cool, wenn wir einen Ort hätten, wo wir solche Sachen auch teilen können, weil das wirklich Comedy-Gold manchmal ist.
Oh ja.
Also wie gesagt, ihr seid dazu eingeladen und schickt gerne Sprachnachrichten, euer Feedback.
Wir lieben es, von euch zu hören.
Ja.
Noch eine Manipulationstechnik?
Hast du noch eine?
Ja. Wir haben ja bei Lifehacks am Ende eine Hypnose gemacht, ne? Und ich hatte tatsächlich ein paar Leute, die hinterher gesagt haben, ja, aber wie wäre es denn, wenn das ernsthaft jetzt gewesen wäre?
Ja, da habe ich auch ganz viele Nachrichten so bekommen, so, hey, Iris war zwar witzig, aber könnt ihr bitte das nochmal wirklich machen?
Ja, ich würde vorschlagen, das machen wir vielleicht mal irgendwann auch live oder so. Wir haben ja jetzt schon angekündigt, dass wir live spielen wollen, Jackbox Games. Und vielleicht machen wir auch mal live irgendwie eine Hypnose. Aber der Hauptpunkt, den ich jetzt hier auch dran knüpfen möchte an die nächste Manipulationstechnik, warum ich nicht so viel von Massenhypnose oder von einer Hypnose vieler, vieler Menschen gleichzeitig über das Medium Podcast halte, ist folgender. Richtig effektives Hypnotisieren funktioniert mit den Techniken Pacing und Leading. Pacing ist Folgen, hinterherlaufen und Leading ist dann Anführen. Ich kann doch aber nur jemanden hinterherlaufen, jemandem folgen, wenn ich ihn vor mir habe. Und das, was ich da mache, ist Yes-Sets aufbauen, also Ja-Sets, ja, dass jemand innerlich immer und immer wieder Ja sagt. Zum Beispiel, wenn ich dich beschreibe und sage, du blinzelst ab und zu, weil ich das nun mal sehe, dass du das tust. Innerlich, auch jetzt gerade, das kann man ja nicht sehen, du nickst.
Ja.
Ja. Wenn man das macht, wenn man jemanden hypnotisieren möchte und die Person so beschreibt, wie sie tatsächlich ist, wie sie da sitzt und im Kopf geht immer wieder, ja, das stimmt, die innere Stimme bestätigt und bestätigt. Das ist Pacing. Das ist, ich als Hypnotiseur laufe hinterher, verfolge, beobachte, benenne. Und dann kann ich in ein Leading übergehen und etwas benennen, was noch nicht so ist. Zum Beispiel, vielleicht fühlen sich die Augen ein bisschen schwerer an als am Anfang. Yeah. Genau, und dann ist man geneigt, da das mit auch innerlich ja zu beantworten, weil man schon fünfmal Ja gesagt hat innerlich. Das ist Pacing und Leading. Das sind Yes-Sets. So, und das kann ich doch nur gut mit jemandem machen, den ich als Individuum vor mir habe und beschreiben kann. Vielleicht sitzt da jemand und blinzelt gar nicht. Dann sagt, das stimmt doch gar nicht. Das ist auch tatsächlich, ist auch nützlich für Verhandlungen sowas. Dass man, wenn man ein Ja vom anderen haben will, dass man ein paar Mal Sätze...
Jetzt aber erzählt es hier doch nicht, weil wir sind bald in Verhandlungen. Ich schreibe mir hier gerade schon alles auf.
Ja.
Und dann werde ich die ganze Zeit irgendwie sagen, wie toll die andere Person erstmal aussieht.
Um Rapport aufzubauen. Sehr ja. gut. Taktische Empathie.
Dann werde ich sagen, wir sitzen jetzt hier beide in dem Raum.
What the fuck? Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Es ist natürlich nicht einfach, eine Verhandlung. Dann sagt die andere Person ja.
Nee, ich glaube, zu dem Zeitpunkt würde sie schon sagen, doch, das wird sehr einfach. Da muss ich widersprechen.
Ja, ich bin auch nicht so die Verhandlungskönigin, aber...
Ich finde dich sehr gut. Und ein Grund dafür, warum du so gut darin bist, ist, dass du sagst, ich bin gar nicht so gut. Du bist eine gute Tiefstaplerin im Verhandeln. Hm? Ein guter Underdog.
Findest du?
Ja, finde ich. Iris, wir kommen langsam zum Schluss, aber eine Sache möchte ich noch erzählen. Ich habe nämlich im Vorfeld auch Nudge noch gelesen für Manipulationen. Nudge, N-U-D-G-E geschrieben, heißt so schubsen, schieben. Das sind so zum Beispiel Sachen, ich dachte immer, ein Beispiel für Nudge wären diese Bodenschwellen. Ein Schild wäre einfach nur ein Verbot, eine Geschwindigkeitsregulierung. Mhm. Wenn du aber Bodenschwellen machst und du fährst da einfach zu schnell drüber, ist es unangenehm für dich. Das ist schon Nudge. Mhm. Ich habe von einer noch viel schlaueren Nudge-Variante gehört. Da werden Streifen, Querstreifen auf die Straße gemalt und die werden zunehmend, die Abstände werden kürzer. Sodass selbst wenn du in der gleichen Geschwindigkeit fährst, kommen diese Streifen auf einmal schneller und du hast das Gefühl, ich werde schneller.
Oh,
das ist sanft, ne?
Ja.
Eine ganz sanfte Manipulation. Dir wird nichts vorgeschrieben, dir wird nichts verboten, sondern du wirst irgendwie sanft manipuliert zu überwiegend gutem Verhalten.
Aber... da könnten wir auch irgendwann mal eine Folge dazu machen, wie es zum Beispiel im Social Media angewendet wird und von Algorithmen angewendet wird, ob das wirklich gut ist, was da passiert ist.
Gebe ich dir komplett recht.
Absolut. Weil es ist sehr ähnlich von der Methodik.
Ja.
Aber das würde jetzt die heutige Folge sprengen. Und das müssen wir mal richtig aufbereitet in einer anderen Folge machen.
Ich habe kein Gesamtfazit. Am wichtigsten war mir eigentlich, was wir von Anfang an schon gesagt haben, super entscheidend bei Manipulation ist die Intention. Was will man damit? Und alles ist Manipulation. Man kann gar nicht manipulieren. Versuch das mal.
Und mir ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass man bei sich selber auch eine Verantwortung sucht.
Ja.
Welches Muster man hat. Ob man vielleicht selber auch in einer gewissen Art und Weise manipuliert. Dass man da schneller und besser auf Antworten über sich selbst findet.
Ja. Iris, du bist komplett entlastet fürs Outro. Du musst nichts machen. Ich habe mir nämlich überlegt... meine PR-Beratungen, ne, die ich auf TikTok mache, die sind ja Manipulation pur. Mhm. Ich reiß ja alles aus dem Kontext, was die andere Person sagt. Das werde ich mit der heutigen Podcast-Folge machen. Ich mache ein kleines Outro, wo ich komplett anders zusammenschneide, was du gesagt hast und was ich gesagt habe.
Ah, das finde ich sehr gut.
Das wird das Outro.
Dann verabschiede ich mich hier.
Macht's gut.
Macht's gut.
Erzähl mir mal die Scheiße, die in deinem Leben los ist.
Da gibt's eine ganze Menge.
Im Ernst?
Klar, ich war in der Mädchenschule.
Weißt du, was es ist?
Nein.
Gut, okay.
Da wollte ich wissen, was du dazu denkst.
Es ist nichts Schlimmes.
Nee, das glaube ich nicht, aber das Einzige, was mich wirklich stört, ist China.
Würde ich wirklich nicht sagen.
Oh, scheiße.
Aber es ist ja nichtsdestotrotz wahr.
Mir ist sowas scheißegal.
Reiß dich zusammen.
Ich stehe über den, da sind wir uns doch einig, oder?
Ich kenne dich nicht und du kennst mich nicht.
Mhm. Ich habe da jetzt mal eine Frage.
Ja, mach doch.
Penis auf den Tisch.
Da mache ich nicht mit, also das interessiert mich dann nicht mehr.
Du musst es mit Selbstbewusstsein machen.
Das geht doch niemandem was an.
Okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht.
Du bist gerade schlecht gelaunt.
Und ist es dann was Schlechtes?
Abwarten.
Wir hören jetzt auf, Matthias.
Du hast recht. Was weißt du über mich nach diesem Gespräch?
Nichts.
Ich habe erfolgreich manipuliert.
Dann verabschiede ich mich hier.
Ciao.